eine Anmerkung. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, nein, gehört habe ich das, aber ich habe die Quelle letztendlich dann nicht recherchieren können. Auf jeden Fall sagte dieser Mensch, 90% der Astronomen sind gläubige Menschen. 90% der Astronomen. Nun, was sind Astronomen? Astronomen sind die Leute, die den Weltraum erforschen, die oben in die Sterne schauen, die vielleicht in die Sternwarte fahren und sich die Sterne anschauen, gucken, wo ist denn der Morgenstern? Denn Jesus sagt, ich bin der helle Morgenstern. Ne? Wie sieht das denn aus mit der Venus und dem Mond und überhaupt mit dem Weltall? Warum wird das Weltall immer größer? So wie ich hörte, dehnt sich das Weltall immer weiter aus. Und dann denke ich immer, ja, irgendwann muss es ja an die Grenzen kommen. Ne? Irgendwo muss ja mal ein Ende sein. Und die Astronomen haben festgestellt, nein, das Weltall hat kein Ende. Das ist unendlich, unendlich groß. Habe ich nie verstanden. Irgendwo stelle ich mir immer wieder vor, da muss es doch mal ein Ende geben. Ja, die Astronomen sehen in ihren Forschungsarbeiten die Größe Gottes und kommen zu dem Ergebnis, das hat Gott gemacht, das geht nicht anders. Wenn einer Englisch studiert, dann studiert er Englisch und wenn einer Griechisch studiert, dann studiert er Griechisch, wunderbar. Aber die Leute, die die Größe Gottes studieren, die kommen dann letztendlich zu der Erkenntnis, es gibt einen Gott im Himmel. Es gibt jemanden, der diese Erde gemacht hat. Und der die Erde gemacht hat und der Herr Jesus war bei der Erschaffung der Erde dabei, dieser große Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Ich freue mich, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, zu glauben, dass Jesus 100% Mensch war und 100% Gott. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Wenn es denn ein Problem wäre, dann würde ich Gott in seiner Größe ja schon kleiner machen. Ich freue mich, dass der himmlische Vater seinen Sohn Jesus gesandt hat. Das Wort Sendung im Übrigen, wenn wir in das Lukas-Evangelium hineinschauen, kommt überproportional oft vor. Johannes 3,17, jeder kennt Johannes 3,16, ne? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, ewiges Leben habe. Und dann kommt Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu richten, sondern um sie zu erlösen. Der Vers 17 ist genauso schön wie der Vers 16 aus dem Johannesevangelium. Jesus ist vom Himmel gesandt. Jemand sagte, wie kann man das eigentlich verstehen, dass Jesus auf dieser Erde ist und Gott im Himmel? Wie kann ich das überhaupt in Übereinstimmung bringen, dass es einen Gott im Himmel gibt und Jesus auf dieser Erde und der Heilige Geist ist auch noch da? Nun, und er sagte, ja, da ist die Sonne. Da ist die Sonne in ihrer Wärme und die Strahlen, die gehen von der Sonne aus und ich kann die Wärme hier empfinden. Und er versuchte mir deutlich zu machen, ja, das ist im Grunde das, was der himmlische Vater auch ist. Der himmlische Vater sitzt im Himmel, aber ich kann ihn durch Jesus erleben. Ich kann ihn durch den Heiligen Geist hier empfinden. Merkt ihr? Neulich muss mich öfter ärgern über irgendwelche Leute, die da irgendeinen Unsinn schreiben und die dann anfingen zu sagen, ja, ist der himmlische Vater nicht weiblich? Könnte der nicht weiblich sein? Ey, kennen die Leute die Bibel nicht? Wenn der gläubige Mensch stirbt und in den Himmel kommt, oder wie stellt ihr euch den Himmel vor auf der anderen Seite? Stellt ihr euch da vor, dass es da Frauen und Männer gibt? Ne? Ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Da freue ich mich, als ein paar Leute zu Jesus kamen und sagen, Mensch, da war eine Frau, die war verheiratet, der Mann starb. Und dann kam der Bruder des Verstorbenen und hat die Frau geheiratet, der starb aber auch. Und dann kam der nächste Bruder, er hat die Frau geheiratet, der ist auch gestorben und so weiter und so weiter. Alle sind gestorben und zuletzt ist die Frau auch gestorben. Und dann fragten die Jünger Jesus, ja, wer ist jetzt der Mann im Himmel, wenn die Frau doch 7 Männer gehabt hat? Und was antwortet Jesus? Ey, im Himmel wird nicht mehr geheiratet und verheiratet. Sie werden den Engeln Gottes gleich sein. Unglaublich, oder? Es ist unglaublich, das müssen wir doch mal verstehen. Ich freue mich auf den Himmel und ich habe die Hoffnung, Teilhaber des Himmels zu werden. Und das bringt mich wieder zu dieser Begrifflichkeit, Was ist der Unterschied zwischen Hoffen und Wünschen? Nun, heute Nachmittag spielt Bayer Leverkusen, soweit ich weiß. Und ich hoffe, dass die gewinnen. Und jetzt merkt ihr, ich habe das falsch ausgedrückt. Ich bringe ja in meinem Wort, ich hoffe, dass die gewinnen, zum Ausdruck, ja, ich wünsche mir, dass sie gewinnen. Ob sie gewinnen, weiß ich noch nicht. Aber es würde meinen Wünschen entsprechen, okay? Ich hoffe, dass es morgen 20 Grad warm wird. Und wenn ich das so ausdrücke, dann bringe ich zum Ausdruck, ob es wirklich 20 Grad wird, weiß ich nicht. Aber ich wünsche es mir. Ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Das ist aber etwas, was ich weiß. Das ist nicht etwas, was ich mir wünsche. Ich weiß, dass es passieren wird. Also wenn ich sage, ich hoffe, dass morgen 20 Grad wird, dann weiß ich heute schon, dass es morgen so sein wird. Das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Wünschen. Da ist eine schwangere Frau, die ein Kind erwartet. Sie ist schwanger. So, und jetzt passt mal auf. Wünscht sie sich, dass das Kind zur Geburt kommt oder hofft sie, dass das Kind zur Geburt kommt? Sie hofft es. Sie weiß nämlich, dass das Kind kommen wird. Habt ihr? Es ist nicht so, dass sie sich das wünscht, denn beim Wunsch ist etwas, was wir begehren, aber wir wissen nicht, ob es kommt. Okay? Ob es morgen 20 Grad wird, weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, aber ich weiß es nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Wünschen und Hoffnung. Hoffnung ist schon angelegt, es wird etwas passieren. Okay? Glückselig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, die Hoffnung der ersten Auferstehung. Die Hoffnung ist etwas, was ich weiß, es wird geschehen. Glaube, Hoffnung, Liebe, ne? Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich habe den Glauben und ich habe die Hoffnung. Und wenn ich sage, ich habe die Hoffnung, bedeutet das, ich weiß, dass es passieren wird. Zwar nicht jetzt, aber es wird kommen. Ich habe keine Unsicherheit darin. Okay? Ich habe die Hoffnung des Himmels. Mit anderen Worten, ich drücke zum Ausdruck, ich weiß, dass der Himmel für mich bereitet ist. Ich habe die Hoffnung, dass Jesus eine Wohnung für mich bereitet hat. Und wenn ich das so ausdrücke, sage ich, ich weiß, dass er das schon gemacht hat. Ich muss nur noch eine Zeit lang warten, bis es eintreten wird. Der gläubige Mensch wünscht sich nicht Dinge. Ja, doch, der kann sich auch Dinge wünschen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich hoffe, dass es heute Mittag Kartoffeln gibt. Ich weiß es nicht, doch an der Stelle weiß ich es schon. Aber okay, aber wenn meine Frau sich nachher anders entscheidet und macht Nudeln, dann komme ich nach Hause und sage, ich habe gewünscht, dass es Kartoffeln gibt und jetzt gibt es Nudeln. Meine Hoffnung ist am Ende. Heute muss ich hungern. Nein, Nudeln schmecken auch gut. Okay, merkt ihr, was der Unterschied ist zwischen Wünschen und Hoffnung? Der gläubige Mensch lebt in der Hoffnung der Auferstehung. Okay. Die Hoffnung ist eine Gewissheit, ja, richtig. Ich weiß, dass es so kommen wird. Die schwangere Frau weiß, dass sie ein Kind zur Geburt bringen wird. Sie wird, es wird. Sie muss sich das nicht mehr wünschen. Es ist schon angelegt und sie kann es nicht mehr aufhalten. Sie kann diesen Prozess nicht stoppen und rückgängig machen. Er wird unweigerlich kommen. Und so wird die Entrückung, auf die ich warte und von der ich weiß, dass sie kommen wird, diese Entrückung der gläubigen Menschen wird unweigerlich kommen. Und falls jemand sagt, nee, da muss aber erst noch das und dieses oder jenes geschehen, nein, dem ist nicht so. Jesus kann heute in den Wolken des Himmels kommen und kann die gläubigen Menschen zu sich nach Hause holen. Das ist etwas, was ich hoffe. Ich hoffe es, weil ich weiß, dass es geschehen wird. Ob es nun heute sein wird oder morgen oder nächstes Jahr, das weiß ich nicht, aber es wird geschehen. Und so dürfen wir zuversichtlich sein in unserem Glaubensleben. Und wenn wir für Kranke beten, dann hoffen wir, durch das Gebet ist es angelegt, und dann hoffen wir, dass es auch geschehen wird. Der gläubige Mensch lebt aus Glauben, im Glauben, durch Glauben, im Glauben. Ja? So, seid nicht mutlos. Ich bin froh, dass wir das Wort Gottes hören können und lesen können. Ja, ich habe mir so einiges so mitgebracht. Und aus aktuellem Anlass habe ich mir gedacht, viele Leute fragen immer, wie kann ich denn eine ordentliche Predigt halten? Wie halte ich denn eine ordentliche Predigt? Und da habe ich mir gedacht, mal zu schauen, wie Jesus es denn gemacht hat. Wie hat Jesus denn gepredigt? Und wir tun gut daran, es genauso nachzumachen, wie Jesus es gemacht hat. Und die Apostel haben es genauso gemacht, wie Jesus es gemacht hat. Und die Apostel, das ist die Apostellehre, die Apostel haben dann es wieder weitergegeben und haben gesagt, ey, pass mal auf. Und dann lesen wir, gehen wir mal direkt, Lukas-Evangelium Kapitel 4. Lukas-Evangelium Kapitel 4. So, und da finden wir das Modell, wie eine Predigt zu machen ist. Und da heißt es in Lukas 4, Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. Also, er kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Das Erste, was wir brauchen, um eine ordentliche Predigt zu halten, wir brauchen die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und das ist, was ich doch so sagen kann, was ich oft erlebt habe, dass ich letztendlich nur das austeilen muss, was Gott vorher mir gesagt hat. Manch einer denkt, ey, ich muss jetzt 100 Seiten erstmal schreiben. Ja, gerne, wunderbar, gerne. Darf sein. Aber wir brauchen die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und wenn der Geist Gottes hinter der Predigt nicht steckt, wird sie kraftlos sein. Er sandte sein Wort und heilte sie. Gott sendet sein Wort und greift in dein Leben ein. Er berührt dein Herz. Ich wünsche, dass jeder heute Morgen vom Wort Gottes berührt wird. Also eifern wir danach, sagen wir, Herr Jesus, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du bist in den Himmel aufgefahren und du hast gesagt, ich fahre in den Himmel auf und es ist gut, dass ich in den Himmel gehe. Und wenn ich in den Himmel gegangen bin und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, da hat Jesus gesagt, und ich sende euch den Heiligen Geist an meiner Stelle. Jemand aus derselben Familie, jemand der aus derselben Qualität. Der Heilige Geist ist da. Rechnen wir heute Morgen mit den Wirkungen des Heiligen Geistes. Die Predigt ist kein Vortrag, dann können wir irgendwo in die Schule gehen. Das ist Vortrag, das ist okay, das ist auch gut. Aber eine Predigt muss immer vom Heiligen Geist verursacht sein. Der Mensch, der das Wort Gottes sagt, ich wünsche mir, dass der Prediger letztendlich nur noch seine Sprachwerkzeuge zur Verfügung stellt und sagt, Herr, rede du, ich stelle meine Werkzeuge zur Verfügung, mehr nicht. Okay? Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. War der Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt? Aber hallo, selbstverständlich. Und Markus berichtet davon, als Jesus an den Jordan kam und getauft wurde. Was öffnete sich? Was öffnete sich? Der Himmel öffnete sich, oder? Wissen wir, ne? Markus 1 und Matthäus 3, der Himmel öffnete sich. Aber wisst ihr was? Der Himmel öffnete sich gar nicht. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, was ist das denn? Das urtextliche Wort ist ein anderes. Der Himmel riss auf. Wenn ihr dort in den Urtext geht, und das mache ich immer sehr gerne, dass ich mir die Texte anschaue, in Markus 1 heißt es, und der Himmel riss auf. Nun kann man eine Türe öffnen, man geht normalerweise sehr sorgsam mit dem Mobiliar um, man geht zur Türe und öffnet die Türe. Aber der Himmel, als Jesus dort an den Jordan kam, der Himmel riss auf übernatürliche Art und Weise. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit Geräusch stattfand. Der Himmel riss auf. Ihr habt möglicherweise in euren Übersetzungen öffnete sich, aber wenn ihr das urtextliche Wort im Markus-Evangelium seht, der Himmel riss auf. Und wenn Lukas sagt, dass der Himmel aufgerissen worden ist, und jetzt kommt der geneigte Bibelleser, dem ist völlig klar, was hier passiert. Und jetzt zitiere ich aus dem Alten Testament. Also wenn ihr das Neue Testament verstehen wollt, müsst ihr das Alte Testament erstmal verstanden haben. Wer die Offenbarung anfasst und hat das Alte Testament nicht angefasst, der kann nach Hause gehen. Wir brauchen eine profunde Kenntnis des Alten Testamentes. Die Bibel des Heilandes war das Alte Testament. Ein Drittel der Bibel ist Prophetie, nur mal so nebenbei gesagt. Und da sagt der Prophet, ach, dass du die Himmel zerrissest, herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben und so weiter. Ach, dass du doch die Himmel zerrissest, Jesaja 64, Vers 1. Bei manchen kann es auch Jesaja 63, der letzte Vers sein. Ach, dass du doch die Himmel zerrissest und herabstiegest. Und das ist geschehen dort am Jordan. Der Himmel ist zerrissen. Die Kraft Gottes kam. Und der Siegeslauf der Erlösung nahm seinen Start. Ja, werdet ihr sagen, der Start war schon dort in Bethlehem. Ja, kann man auch sagen. Aber der Start des Siegeslaufs aus meiner Sicht fand statt, als sich die Himmel zerrissen und Gott herabstieg. Okay. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Ja, habe ich ja schon oft gesagt. Liebe Leute, es ist gut, wenn wir Gewohnheiten haben, nämlich die Gewohnheit, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Nie und nimmer lass dich davon aufhalten, indem du sagst, heute ist schönes Wetter, außergewöhnlich schönes Wetter, heute gehe ich wandern. Du kannst das ganze Jahr wandern gehen, du kannst das ganze Jahr irgendwo hinfahren, aber der Sonntagmorgen, das ist der Zeitraum, wo Gott zu deinem Herzen reden möchte. Und geh da nicht weg. Ich hatte als Kind schon verstanden, denn ich war Kind und irgendwo spielte ich Fußball. Und dann gibt es so die C-Jugend, D-Jugend, CD, ne? C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Ja, und die Kinderchen, die spielen immer am Samstag, aber die etwas Älteren, die spielen immer Fußball am Sonntag. Und da war mir völlig klar, dass ich nicht mehr Fußball spielen kann, weil ich am Sonntag nicht zum Fußballplatz gehen kann. Ich muss in die Gemeinde kommen. Das entsprach auch meinem Wunsch. Denn ich sagte mir immer, es könnte sein, dass du was verpasst heute. Ich wünsche mir, dass die Kranken sofort gesund werden. Ich gebe an meinen Hoffnungen, da gebe ich nicht auf. Und wenn wir 100-mal beten, ich bleibe dabei. Ich weiß aber, dass wenn wir beten, Dinge im Himmel in Gang gesetzt werden. Und jedes Gebet, das gebetet wird, wird in einer Schale aufgefangen und im himmlischen Thron ausgeschüttet. Und der himmlische Vater sieht jede Träne. Er sieht jede und er zählt sie. Und wie oft ist es so, dass die Tränen auch in deinem Leben kommen. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Tränen, das geht gar nicht. Also das kannst du nicht sagen. Dann bist du ein Stein. Also wenn keine Tränen mehr kommen, dann bist du tot. Dann bist du ein Stein geworden. Also wir dürfen Tränen haben. Und ihr habt Sorgen und Zukunftsangst. Ne? Ja. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und dann heißt es, und er stand auf, um vorzulesen. Das Wort Gottes wird in der Predigt vorgelesen. Habt ihr? Es wird vorgelesen. Ich hatte mir eigentlich erst vorgenommen, Lukas 4 ganz vorzulesen. Und jetzt bleibe ich schon wieder stecken. Also das Wort Gottes wird vorgelesen. Okay? Also, ein Gottesdienst läuft so ab, nachdem man gebetet hat, nachdem man gesungen hat, wird das Wort Gottes verkündigt. Und das Wort Gottes ist hier drin, hier drin. Neulich sagt da jemand, ja, so genau kann man das hier nicht nehmen. Da ist Wort Gottes drin, aber alles ist, das ist nicht alles Wort Gottes. Da ist Wort Gottes drin, keine Frage. Aber manche Dinge haben sich irgendwelche Leute so ausgedacht. Das ist eine Strategie des Teufels. Eine Fehleinschätzung des Wortes Gottes. Welche Leute, die sowas sagen, haben überhaupt nichts verstanden. Gar nichts verstanden. Und sie haben an der Wahrheit noch nicht mal so ein bisschen abgekratzt. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit, Pravda, ne, das haben die Russen, die haben eine große Zeitung. Und die nennen sie Pravda, die Wahrheit. Ob da die Wahrheit drin steht, ist noch die Frage. Ich glaube nicht. Aber Jesus ist die Wahrheit. Das ist das hebräische Wort Emet. Das Wort Emet, das startet vorne mit dem Aleph, mit dem ersten Buchstaben und endet mit dem Taf. Das ist der letzte Buchstabe. Und der Buchstabe in der Mitte ist aus der Mitte des Alphabets. Und damit, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann bringt er damit zum Ausdruck, ich bin das Alpha und das Omega, das Aleph und das Taf. Ich bin alles. Wer Jesus hat, hat alles. Das ist die Wahrheit. Okay? Wer Jesus hat, der hat die Wahrheit. Nicht, wenn du die Pravda kaufst in Moskau. Er ist die Wahrheit. Ich staune immer wieder über die Systematiken, die wir hier im Wort Gottes haben. Wie exakt, wie durchgreifend. Und wenn jemand sagt, er versteht da gar nichts, dann soll er lieber den Mund halten. Also dieses Wort Gottes bringt dich in den Himmel. Da brauchst du keine Angst haben. Und sagst, wenn du sagst, ich habe die Luther-Übersetzung, bringt sie dich in den Himmel. Und wenn du sagst, ich habe die Schlachter-Übersetzung, dann bringt sie dich auch in den Himmel. Oder meint ihr, der Geist Gottes wird es an der Übersetzung scheitern lassen? Nein, das Wort Gottes bringt dich in den Himmel. Und am besten ist, wenn du jeden Tag liest. Aber im Gottesdienst wird das Wort Gottes vorgelesen. Da sagt der Paulus in 1. Timotheus 4, ich guck mal, 1. Timotheus 4, gucken, ob ich das, ja, schaut mal, das könnt ihr euch auch angucken, alle die, die ihr predigen wollt, das macht ihr nicht, indem ihr in sozialen Medien unterwegs seid und euch in sozialen Medien irgendwo euch darstellt. Macht das nicht. Hört auf mit den Publikationen in sozialen Medien. Gott kann keine Menschen brauchen, die sich selbst darstellen, sondern Gott gebraucht Menschen, die von sich selbst nichts denken und sagen, Herr, ich bin unwürdig, ich kann gar nichts, ich bin von deiner Gnade 100% abhängig. Herr, gib mir Gnade. Und da sagt der Paulus an den Timotheus, an seinen Sohn, das ist nicht sein echter Sohn, aber der Timotheus, der war für Paulus wie ein echter Sohn, mein Sohn im Glauben. Der Timotheus war ein fantastischer Mann. Und da heißt es, bis ich komme, 1. Timotheus 4, Vers 13, ja, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen. Habt ihr? Mit dem Vorlesen. Das Wort Gottes ist vorzulesen. Und deswegen lese ich es ja auch vor. Das Wort Gottes wird vorgelesen. Und wenn es vorgelesen ist, was kommt dann? Dann kommt die Auslegung. Dann kommt die Erklärung. Und wir haben massenhaft im Alten Testament, da hatte man das Gesetz zwar verborgen und irgendwann hat es jemand ausgegraben unter Josia. Man fand das Gesetzbuch und dann hat man gesagt, ey, das wussten wir ja gar nicht, was da alles so drin steht. Und wir werden jetzt das Wort Gottes vorlesen, öffentlich vorlesen. Also das Wort Gottes wird vorgelesen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ich gehe jetzt mal 5 Minuten in den Keller und gehe Kaffee trinken und dann lest mal bitte 1. Timotheus Kapitel 1 bis 2, gleich komme ich wieder. Das machen wir nicht. Das Wort Gottes wird hörbar vorgelesen. Und wenn es hörbar vorgelesen wird, dringt es in deine Ohren und dringt in dein Herz. Daran glaube ich. So. Stand auf, um vorzulesen. Jesus stand auf in Ehrerbietung gegenüber dem Wort Gottes und las es vor. Nun, in der Synagoge gibt es eine bestimmte Reihenfolge, da wird dann immer das gelesen, was dran ist. Aber der Verkündiger hat auch das Recht, aus den Propheten nach eigener Wahl zu wählen. Und so war es hier. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Ich habe zu Hause so ein paar Buchrollen. Wäre schön, wenn wir hier auch so eine Buchrolle hätten, ne? So, wenn man immer so weiter drehen muss. Und es wurde ihm diese Buchrolle gereicht, diese große Rolle. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Er fand die Stelle. Wenn er nun die Stelle gefunden hat, dann frage ich euch, hat er sie denn vorher gesucht? Denn man kann doch nur etwas finden, wo man sucht. Und so nehme ich aus dieser Stelle, Jesus hatte einen bestimmten Text vorhanden, den er jetzt vorlas und den er dann auslegte. Habt ihr? Und was für eine Stelle fand er, nachdem er sie gesucht hatte? Er fand eine Botschaft aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 61, vielleicht auch Jesaja 58. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und er bringt damit zum Ausdruck, liebe Leute, heute ist das vor euren Ohren, kommen wir gleich hin, heute ist das vor euren Ohren erfüllt. Ich bin der, der den Armen gute Botschaft verkündet. Das ist eine Messias-Eigenschaft, eine Eigenschaft des Gottessohnes. Die Verkündigung einer Botschaft für die Armen. Sollte heute jemand sein, der sagt, ich bin arm, dann freue dich. Dann kannst du reich werden in Jesus. Ich habe ein Gedicht gelesen, das wir im Alten Testament haben. Könnt ihr vielleicht, wenn ihr mögt, könnt ihr das, Hoffnung für alle, das ist die Übersetzung ein bisschen besser, Hiob 28, das ist ein außergewöhnliches Gedicht, nicht jetzt, könnt ihr noch heute Nachmittag lesen. Wie gesagt, gute Hoffnung ist vielleicht ein bisschen besser. Ein Gedicht, eine Beobachtung von Hiob, und er berichtet davon in diesem Gedicht, Hiob 28, wie die Menschen die Berge aufbohren. Und dann sagt er, da gibt es so Minenarbeiter. Im Ersten Weltkrieg gab es Mineure. Kennt ihr die Mineure? Im Ersten Weltkrieg Mineure. Die haben da ein Loch gemacht, ne? Ein Loch gegraben, vielleicht 30 Meter tief. Und dann sind diese Mineure, das ist der Fachbegriff, die haben dann waagrecht weitergegraben, um dann auf der anderen Seite der Feinde wieder rauszukommen, um den Feinden in den Rücken zu fallen. Habt ihr? Das war eine Strategie hier im Ersten Weltkrieg, nicht weit von uns, hier in Belgien, Frankreich, wo die Mineure, die Minenarbeiter, die feindlichen Linien untergraben haben. Und manchmal war es so, dass das beide machten. Und dann haben sich die Mineure unten in der Erde sogar getroffen. Und dann hatten die immer Horscher dabei, die gehört haben, wo da jemand mit dem Hammer irgendwo, um dann diese Gänge herauszufinden. Die Mineure. Und dann, ja, Hiob berichtet von diesen Minenarbeitern, die selbst das härteste Gestein durchbohren in der Erde. Ja, schön. Doch der Mensch, er arbeitet sich durch das härteste Gestein. Ganze Berge wühlt er um. Ja, wer macht denn sowas? Warum denn? Ja, was ist denn in der Erde drin? Da berichtet dann der Hiob von und sagt, da unten ist das Gold und da ist das Silber. Und da sind die Edelsteine. Und deswegen bohrt er. Und er macht einen Schacht. Und er lässt sich an einem Seil unten in dieses Loch hinab, in die Dunkelheit. Wir könnten mal einen kleinen Ausflug machen. Wenn ihr wollt, machen wir einen kleinen Ausflug. Fällt mir so gerade ein, ins Energetikon hier nach Alsdorf da. Da ist so ein Bergwerk. Da fahren wir nicht 1000 Meter runter. Früher fuhr man 1000 Meter runter in die Erde. Das müssen wir da nicht machen, aber das kann man so erleben. Energetikon, wer war da schon mal? Energetikon? Da war einer schon mal beim Energetikon. Also wenn ihr einen Ausflug machen wollt mit den Kindern, Energetikon. Hier, wo ist das? Alsdorf, da die Richtung. Ne? Da ist ein Bergwerk nachgestellt, aber so, als wenn ihr tatsächlich 1000 Meter unter der Erde wäret. Und Hiob sagt, ey, die Leute buddeln in das härteste Gestein und verstopfen die Flüsse, um an Edelsteine heranzukommen. Und dann sagt er, werden sie deswegen reicher? Ja, am Materiellen werden sie reicher. Und dann sagt der Hiob, der reichste Mann, der reichste Mensch ist nicht der, der so viel Geld hat, sondern der reichste Mensch ist der, der die Wahrheit hat, der die Weisheit hat. Und im Alten Testament wird die Weisheit und die Wahrheit immer mit Gott gleichgestellt. Der reichste Mensch ist nicht der, der einen Sack mit Gold zu Hause stehen hat, ein Tresor mit Gold gefüllt. Der reichste Mensch ist der, der Jesus hat. Ey, wie könnte ich das nur deutlich machen? Alle Leute jagen irgendwo nach dem Geld hinterher, nach Reichtum. Ja, wir brauchen auch Geld zum Leben, keine Frage. Also ich will keinen ermuntern, arbeitslos zu werden, indem ich sage, setz dich dahin. Nein, du musst arbeiten. Aber der Lebensinhalt darf nicht Gold und Silber sein, sondern was sammeln wir auf dieser Erde? Schätze für den Himmel. Ich kenne so eine Menge reiche Leute, richtig reiche Leute. Also im Wort Gottes reich, ja? Wirklich reich. Ich habe viele von diesen kennengelernt, wo ich gesagt habe, ey, was ist der reich an Erkenntnis Gottes? Da muss ich aber noch lange arbeiten. Ich mache mich auf, Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Mehr und mehr von ihm anzunehmen. Damit der Nachbar, wenn er mich sieht, sagt, ja, der macht auch nicht alles richtig, aber ich sehe, das ist ein Mann, wo die Gnade Gottes deutlich wird. Habt ihr? Wie reden die Nachbarn von dir? Vielleicht sagen die, der Unhold von oben. Oder das Meckerfass von links. Da wohnt jemand da, der geht da immer in die Lothringer Straße, aber der meckert, von dem ist nichts recht. Ey, kann das sein? Nein. Nein. Also, Armen gute Botschaft zu kunden. Er hat mich gesandt. Seht ihr das? Die Sendung kommt im Lukas-Evangelium immer wieder vor. Gefangenen Befreiung auszurufen. Jesus ist gekommen, um dich zu erlösen. Habt ihr das? Den Armen, die sollen reich in ihm werden, nicht materiell, kann auch sein, aber primär reich im Wort Gottes, reich an Gottes Erkenntnis. Und die Gefangenen sollen frei werden. So, jetzt gibt es eine Sache im Alten Testament, hatte ich mir überlegt. So, passt mal auf. Ihr kennt alle die Geschichte von Naomi und Ruth. Aus dem Buch Ruth. Ja, da ist die Naomi mit ihrem Mann. Wir haben eine Hungersnot in Israel. Und das Ehepaar entscheidet sich, nee, wir verlassen Israel und gehen woanders hin. Tu das nicht. Es gibt Zeiten der Hungersnot im Leben, aber bleib da, wo du bist. Geh nicht weg. Okay? Aber sie gingen weg. Und sie hatten zwei Söhne. Was ist mit den zwei Söhnen passiert? Die heirateten Frauen. Und was passierte mit den beiden Söhnen und mit dem Ehemann? Der Mann starb und die Söhne auch. Ey, wie kann das sein? Welches Leid in dieser Familie. Und irgendwann sagte Naomi, nee, ich gehe nach Hause. Die Hungersnot ist wieder vorbei und dann gehe ich wieder nach Hause. Liebe Schwiegertöchter, bleibt hier, ich gehe nach Hause. Und was sagte die Ruth? Kennen wir alle. Nein, Naomi, ich habe in dir gemerkt, es gibt einen lebendigen Gott, den habe ich in dir gesehen. Und da, wo du hingehst, will ich hingehen. Und wo du stirbst, da will ich sterben. Und wo du begraben wirst, da will ich auch ich begraben sein. Das habe ich gemerkt. Und dann gingen diese beiden Frauen, Naomi, die Ältere, und die Ruth, die Jüngere, gingen wieder zurück. Ne? Und dann kamen sie in eine schwierige Situation. Kein Mann da, die Ruth war nicht verheiratet. Existenzielle Not, ne? Und ihr kennt die Geschichte, es sind nur 4 Kapitel im Ruth, in diesem Buch Ruth, ne? 4 Kapitel, glaube ich noch. Und irgendwann sagt die Naomi: Mensch, es wäre schön, wenn uns jemand hilft. Wer war dieser Mann, der dort helfen konnte? Wer war dieser Mensch, der als Erlöser auftreten könnte? Das war der Boas. Der Boas, das war ein reicher Mann. Und irgendwann sagte die Naomi zu Ruth: Mensch, das wäre gut, wenn wir unser Grund und Boden verkaufen würden, dann wäre es gut, wenn der das kaufen würde, denn dann würde er uns mitkaufen. Denn die Ruth hatte ja keine Kinder. Und nach dem Gesetz ist es so, wie ich eben schon sagte, wenn der Mann gestorben ist, wer hat dann die Verpflichtung, an die Stelle des Mannes zu treten? Der nächste Verwandte, ne? Habt ihr? Ihr kennt das Buch Ruth, ne? Und dann sagte die Naomi und die Ruth: Der Boas könnte uns vielleicht kaufen. Der könnte als Löser auftreten, als Erlöser auftreten. Der könnte uns retten. Und der Boas, der sagte: Das mache ich. Okay? Also auf die Frage: Will der Heiland dich retten? Antworte ich: Ja, er will. Aber das ist ein sehr deutliches Ja. Er zögert nicht. Aber jetzt frage ich euch: Konnte der Boas die Ruth retten? Nein. Da war nämlich ein anderer, der hatte noch ältere Rechte. Ein anderer Verwandter. Der hatte primäre Rechte. Okay? Und jetzt kam der Boas dort, rief er die Ältesten der Stadt zusammen, sagt: Kommt mal alle zusammen und so weiter, ich will hier was deutlich machen. Und dann kam der so und so, das guckt, wenn ihr in der Bibel liest, der Mensch, der da kam, der heißt so und so. Da kam der so und so. In meiner Elberfelder Übersetzung ist das so geschrieben. Da kam der so und so. Da kam der so und so. Und dann sagte der Boas: Ey, komm mal vorbei. Ey, willst du, dass die Ländereien von Naomi und Ruth kaufen? Du hast die besseren Rechte als ich. Ja, sagte er, das mache ich. Ja, sagte der Boas, dann musst du aber auch die Ruth heiraten und musst ihr Nachkommen geben. Nee, sagte er, das will ich aber nicht. Das will ich aber nicht. Und dann sagte der Boas: Ey, habt ihr das alles gehört? Hier, ihr Leute der Stadt, habt ihr das alle gehört? Da ist einer, der erlösen könnte, der nicht will. Aber ich will. Und dann rief er seinen Verwandten, den Ersten herbei und sagte: Hör mal, gibst du deine Rechte auf? Denn wenn du deine Rechte aufgibst, will ich meine Rechte wahrnehmen. Ja, sagt er. Und was hat er dann gemacht? Wer weiß, was dann geschah? Ja. Also der hat jetzt das genau gemacht, was ich jetzt mache. Jetzt werdet ihr sagen: Sowas haben wir im Gottesdienst noch nie erlebt. Josef, kannst du mal bitte kommen? Aber ohne Schuhe. Was hast du für eine Schuhgröße? Ja, wunderbar. Bitteschön. Also was ich jetzt mache, das haben wir im Ruth, im Alten Testament, Ruth Kapitel 4. So, guck mal, ob dir die Schuhe passen. Musst du vielleicht... Wie ihr seht, kann er mit meinen Schuhen gehen. So, und jetzt, da hat der Boas gesagt: Die Schuhe kannst du behalten. Nein, gib sie mir wieder. Ne? So. So. Und dann hat der Mann, der diese Schuhe trägt, hat die Rechte, die ich vorher hatte. Habt ihr? Der. Entschuldigung, wie ist es echt? Habt ihr die Idee? Der Mann, der in meinen Schuhen steckt, ja, habt ihr das im Vertrag? Wenn du zu Jesus kommst, lässt Jesus dich in seinen Schuhen gehen. Habt ihr das gemerkt? Jesus lässt mich in seinen Schuhen gehen. Er gibt mir das Recht. Habt ihr? Der bekehrte Mensch, wird ein Kind des Heilandes. Er wird Erbe. Er wird stärker als ein natürlich geborenes Kind. Habt ihr? Das adoptierte Kind hatte stärkere Rechte als das natürliche Kind. Habt ihr? Wer zu Jesus kommt, der tritt, ja, ich drücke es mal so aus. Jesus hat seine Schuhe zur Verfügung gestellt und du darfst in seine Schuhe eintreten. Habt ihr sowas schon mal gehört? Wer in den Schuhen des Heilandes geht, hat die Rechte wie der Heiland selbst. Ist das eine Botschaft? Und davon redet Jesus. Ich bin gekommen, Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn, das Jubeljahr. Alles wird wieder korrigiert. Wenn du sagst, in meinem Leben ist so viel schiefgegangen. Ey, nach dem Alten Testament ist es so, dass irgendwann ein Jahr kommt, wo die gesamten Eigentumsrechte wieder richtig geschoben werden. Das ist das Jubeljahr, das angenehme Jahr des Herrn. Und Jesus sagt, ey, pass mal auf, ihr Leute von Nazareth. Das, ja, wie sagt Jesus? Jetzt sagt er einen Satz, der ist unglaublich. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es in den Diener zurück. Ordentlich, ne? Jesus ist ordentlich. Er schmeißt ihm nicht die Rollen dahin. Ich hatte einen Professor, der war genial. Nie wieder so einen Mann erlebt. Von seiner Didaktik war der klasse. Und der hatte da so eine Tafel. Da klebte er Papier drauf. Heute haben wir Whiteboards, aber zu der Zeit gab es so Papier. Und dann hat er da seine Zeichnungen auf das Papier da gemacht. Und irgendwann war das Papier voll. Hat das runtergerissen. Und jemand musste neues Papier aufhängen. Und dann lag aber das Papier da rum. Und dann hat er das Papier. Hinterher war das. Da lagen da überall die Papiere auf dem Boden. Und er ist überall draufgetreten, aber das war dem egal. Ihm ging es hier um den Inhalt. Der war genial. Mann, oh Mann. Okay, so, er gab es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. So, das sind drei Begriffe. Heute. Wie oft kommt das heute im Neuen Testament vor? Wie oft kommt das heute im Alten Testament vor? Nehmt euch den Computer, ihr habt heute Möglichkeiten, die ihr früher nicht hattet. Heute, so ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Es gibt ein Heute in deinem Leben, lass das heute nicht vorbeigehen. Habt ihr? Ich hatte in meinem Leben letztendlich immer damit zu kämpfen, dass ich befürchtete, es würde etwas an mir vorbeigehen. Und im Grunde habe ich damit bis heute zu kämpfen. Dass ich sage, Herr, es könnte sein, dass ich das heute nicht sehe, dass ich das heute nicht erkenne. Ja, also wenn der Zug um 12.05 Uhr abfährt am Hauptbahnhof, dann müsste ich gleich losgehen, okay? Und wenn ich das nicht mache, dann fährt der ab. Wird der warten auf mich? Der weiß noch gar nicht mal, dass ich komme, oder? Der wird abfahren, gnadenlos. Vielleicht die Deutsche Bahn nicht, aber normalerweise sollte er abfahren. Verspätung aus vorangegangenem Zug, verspätete Bereitstellung des Zuges. Wir bitten zu entschuldigen, Signalstörung, Weichenstörung. An einem Tag hörte ich alle Entschuldigungen, die es je gegeben hat. An einem Tag. Wer mit der Deutschen Bahn fährt, ist wahrscheinlich verloren. Jemand sagte, die sind immer so voll, die Züge. Und dann sagte er, in vollen Zügen genießen. Ist nicht so schön, wenn man da so steht wie ein Hering, oder? Ich präferenziere dann, es mit dem Zug nicht mitzufahren, wenn der so übervoll ist. Okay. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren, so diese Formulierung vor euren Ohren, Da kommt der Heilige Geist, der Lukas will was schreiben und der Heilige Geist sagt, ey Lukas, du musst das anders schreiben. Ja, wie soll ich es denn schreiben? Vor euren Ohren. Und das ist wieder ein Begriff aus dem Alten Testament. Vor euren Ohren. Da gibt es so einige Stellen im Alten Testament, wo das so vorkommt. Und dann kommt das nächste Wort. Es ist erfüllt. Okay? Also Gott hat seinen Heilsplan und den wird er gnadenlos ausführen. Und alles, was wir in dieser Schrift haben, wird geschehen. Und eines Tages wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Glaubt ihr das? Ich ja. Die alte Erde und der alte Himmel, also das, was wir jetzt sehen, wird aufgerollt wie ein Buch. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Glaubt ihr das? Ja. Ich, und wisst ihr was, das ist gar nicht mehr so lange. Was ich aber sagen kann, es dauert noch mindestens 1000 Jahre plus X. Denn diese neue Erde und diesen neuen Himmel wird es erst nach dem tausendjährigen Reich geben. Und ich habe auch keine Angst vor Klimawandel und anderen Dingen. Denn Gott wird bald eingreifen und diese Erde verändern. Jetzt wird er sagen, jetzt spinnt er aber. Nein, das glaube ich. Und das Kind wird am Loch der Otter spielen. Und der Löwe wird Gras fressen. Und das Wort Gottes sagt, dass auch die Sahara wieder Wasser bekommt. Die Sahara, Afrika wird wieder grün, wie es mal war. Ja, steht in dem Wort Gottes drin. Das wird passieren. Ey, das wird eine tolle Zeit. Also, heute, erkenne dann heute. Und alle gaben ihm, ich komme jetzt zum Ende. So, will es kurz machen. Diese gute Botschaft, haben die Leute in der Synagoge diese gute Botschaft aufgenommen? Haben sie gesagt, das ist ja fantastisch? Haben sie das gemacht? Und wie oft bedauere ich, wenn das Wort Gottes nicht akzeptiert wird. Wenn deine Herzensmauer wie Beton ist und sagt, das gilt für den, aber nicht für mich. Sage immer, das Wort Gottes gilt für mich. Und jetzt sagt Jesus, und ich kann mir vorstellen, dass die Tränen in seiner Seele rollen. Der Messias ist gekommen in sein Eigentum. Und er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist das, was Jesus ihnen verkündigt und sagt, ey, pass mal auf. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und so weiter. Und zu keinem wurde Elia gesandt. Und dann nimmt er noch das Beispiel des Naaman und sagt, ey, die Heiden nehmen das Wort Gottes eher auf als ihr. Ihr hartgesotteten Leute, die ihr nicht dem Wort Gottes Recht geben wollt. Ihr, die ihr immer nur widersteht. Ja, machen wir. Die Leute in Nazareth hörten Worte der Gnade, aber sie hatten Herzen aus Beton. Und sie sagten, wenn der Messias sein will, wie kann er dann den Heiden das Evangelium öffnen? Wir sind doch die Besten, okay? Und im Übrigen brauchen wir keine Erlösung, denn wir sind schon gut. Und dann packen sie Jesus und was wollen sie mit ihm machen? Ich habe mir gestern nochmal da hier bei Google Maps und das Internet, habe mir da die Topografie in Nazareth angeguckt, ob es da überhaupt Berge gibt. Ich komme jetzt zum Ende. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Wut kommt 2-mal vor im Lukas-Evangelium bzw. Apostelgeschichte. Wut, einmal hier und dann nochmal. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges. Ich habe mir es angeguckt, wie das da aussieht in Nazareth. In Nazareth selbst gibt es gar keinen Berg, wie der Lußberg hier. Der Lußberg ist mitten in Aachen, würdet ihr mir zustimmen. Aber einen da runter zu stürzen, ist ein bisschen schwer, weil der hat nicht so Klippen, ne? Also führten sie ihn aus der Stadt heraus, wie Lukas sagt. Und sie stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges. Waren da Leute, die ihn gegriffen haben, die ihn gezerrt haben? Ja. Und sie kommen an den Rand des Berges. Und in der Tat, wenn man aus Nazareth rausgeht, findet man tatsächlich Berge. Aber das ist nicht so mitten in der Stadt, das ist eine Zeit. Und dann heißt es, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch. Und dieses Hindurchschreiten, das ist wieder ein Terminus technicus. Das ist ein Terminus. Wenn jemand durch die Mitte hindurchschreitet, dann offenbart er seine Allmacht. Jesus zeigt diesen Leuten in Nazareth seine Gottessohnschaft. Er schreitet durch ihre Mitte hindurch. Und ich kann mir vorstellen, dass die alle beiseite gegangen sind. Vorher haben sie ihn gezerrt. Aber jetzt sagt Jesus, das ist nicht eure Zeit. Und er geht durch ihre Mitte hindurch. Habt ihr? Also, in den Predigten ist das Wort Gottes vorzulesen und auszulegen und zum Herzen zu reden und zu sprechen. Ich wünsche mir, dass ich nur meine Sprachwerkzeuge zur Verfügung stelle und sonst gar nichts. Okay? Wir werden weiterhin das Wort Gottes verkündigen, in aller Klarheit. Und auch in den nächsten Sonntagen, so viel so möglich ist, werden wir versuchen, auch noch praktischer zu sprechen, wie man sich im praktischen Leben verhält. Das ist notwendig. Wie man ein ordentliches Leben führt. Und ihr seid heute Morgen alle aus dem Bett gestiegen, richtig? Oder hat jemand die Nacht stehen zugebracht? Ihr seid alle aus dem Bett, ne? Habt ihr heute Morgen alle euer Bett gemacht?
Ja.
Ist hier jemand, der, wenn er gleich nach Hause kommt, das Bett so vorfindet, wie er es heute Morgen verlassen hat? Keine Antwort. Bitte, gebt bitte keine Antwort. Wenn es aber so ist, dann lerne Ordentlichkeit. Du musst dein Bett morgens machen. Jetzt werden sie sagen, ja, ob ich nun mein Bett mache oder nicht, ey, was interessiert denn das denn und so weiter. Und ich gehe doch eh wieder in dasselbe Bett. Das gehört zum ordentlichen Leben dazu. Das ist das Erste, was wir lernen. Ich war bei der Bundeswehr. Und da habe ich immer gedacht, ey, haben diese nur alle? Da ist ein Spind, sind deine Hemden drin. Die müssen gefaltet sein, aber auf den Millimeter. Schön übereinander, nicht nebeneinander, sondern exakt. Da musst du die Schuhe zeigen. Und wenn, ne, wer war bei der Bundeswehr? Frank, warst du bei der Bundeswehr? Da war überhaupt jemand bei der Bundeswehr. Ja. Dann werdet ihr vielleicht meine Erlebnisse in etwa teilen. In etwa. Das kann auch so. Will sagen, wir müssen ein ordentliches Leben führen. Und das beginnt damit, wenn wir morgens aufstehen, mach dein Bett. Und dann, wenn du dann den Frühstückstisch gemacht hast, und dann sagst du, jetzt gehe ich. Und dann kommst du abends wieder, steht die Marmelade noch da. Ist das okay? Nein, ist nicht okay. Ey, die kommt in den Kühlschrank. Und die Wurst erst recht, okay? Und dein gespültes, nein, das nicht gespülte, steht das abends immer noch da, so wie du es morgens hinterlassen hast? Ey, normalerweise hat jeder eine Spülmaschine und da kommt das rein, okay? Denn wenn du heute Nachmittag überraschend Besuch bekommst und dann sagst du, oh weil, da kommt Besuch, da muss ich aber meine Küche zumachen, damit keiner den Atombombeneinschlag sieht. Ey, wenn das die Strategie ist, dann bist du noch weit entfernt davon, ein ordentliches Leben zu führen, okay? Wir werden darüber sprechen.